Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht es wieder um euch, um eure Fragen. Wieder sehr coole dabei, von erschreckend bis schön, von spannend bis keine Ahnung, kann ich auch nichts zu sagen. Alles dabei, lasst euch überraschen von diesem bunten Strauß und viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um eure Zuschriften. Das ist ein wunderbarer, bunter Strauß. Ich schaue mal gerade hier aus dem Forsthausfenster raus. Es hat gerade genug geregnet. Also das ist bei uns zumindest hier, scheinen die Wälder als Wolkenmaschine noch gut intakt zu sein. Die Saison ist nicht schlecht. Also vom Wasser her, da wo die Böden das noch halten können, es ist wirklich gut dieses Jahr, muss man wirklich sagen. Also es sieht aus nach einem sehr erholsamen Jahr für die Vegetation und damit natürlich auch für die Tiere. Also wir können hier von unserem Wohnzimmer im Forsthaus immer die Rehe beobachten, die ja jetzt Kitze haben und die in dieser saftigen Vegetation natürlich wahnsinnig viel zu fressen haben. Übrigens haben die dann auch automatisch genug Wasser. Also ich meine, die könnten ja auch an einem Bach trinken gehen. Aber das ist alles Anstrengung, Zusatzanstrengung. Und wenn die Vegetation so feucht ist und auch noch nass von Regen, dann brauchen die halt nichts extra trinken. Und das sehen wir auch bei unseren alten Pferden. Ich sehe das ja auch am Wasserfass. Wie viel trinken die da? An einem heißen Sommertag trinken die zu zweit innerhalb von 4 Tagen 400 Liter. Also jedes Pferd pro Tag 50 Liter Wasser. Und in diesem Jahr so gut wie nichts. Also wirklich ganz, ganz wenig. Weil das Gras so saftig ist. Okay, damit kommen wir mal zu den ersten Zuschriften. Und zwar von Ralf. Ralf, du hast ein Bild gezeigt von Buchen, die zusammengewachsen sind. Und deine Frage ist, wenn Buchen sich so innig verbinden wie auf dem Bild, dann verbinden sich dann auch die saftführenden Schichten oder wachsen sie nur um sich rum wie bei einem Fremdkörper? Nee, also die verbinden sich tatsächlich richtig. Dazu gibt es viele schöne Beispiele. Ich habe das mal gesehen auf einem Foto. Oh, ich weiß gar nicht, waren es 3 Buchen und die mittlere war, da war der Stamm unten schon weggefault. Da konnte man also durchgehen. Der hing in der Luft und war über Äste mit den Nachbarbuchen verbunden. Und der war noch grün. Also da muss was geflossen sein. Interessanterweise nutzen dann aber die anderen Bäume in diesem speziellen Fall, wo das alles weggefault war, die Krone des Baums, der darunter eben gelitten hat, für ihre eigenen Zwecke. Weil der ist ja nicht mehr mit den Wurzeln verbunden. Davon kann der Ursprungsbaum dann nichts mehr gehabt haben. Aber vielleicht werden die Wurzeln des Ursprungsbaums von den Nachbarbäumen wieder miternährt. Und dann haben alle was davon. Also Natur ist kompliziert. Und in dem Fall sind das wirklich echte Verwachsungen. Die nächste E-Mail kommt von Mariam. Und zwar hast du ein Anliegen. Du musst es mit ansehen, wie viele Bäume in den Städten verstümmelt werden. Im Sommer angeblich wird nur Totholz entfernt, aber dann werden doch viele Äste mit Blättern abgesägt. Das ist natürlich nicht gut für die Bäume, weil denen dann Ernährungsmasse fehlt. Und die Frage ist, wo kannst du dich da beschweren? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, im Zweifelsfall halt bei der Stadtverwaltung, dass man mal fragt, wer ist denn mit der Baumpflege beauftragt? Ne? Häufig ist es städtisches Personal, was in so Crashkursen ein bisschen was zu dem Thema gelernt hat. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Stadtbäume aussehen, dann muss man sagen, da bleibt nicht in jedem Fall besonders viel hängen. Also im Zweifelsfall gerne mal bei der Stadtverwaltung nachfragen, wer mit welcher Qualifikation da überhaupt rumsägt. Das kann schon helfen, wenn die wissen, die Bürgerinnen und Bürger haben das auf dem Schirm. Sascha, in Klammern die treue Seele, ihr kennt ja Sascha mittlerweile auch schon von den vielen Zuschriften, oder regelmäßigen Zuschriften, Thema für den Podcast invasive Pflanzenarten in deutschen Wäldern. Da können wir mal tatsächlich eine Folge dazu machen. Ich meine, das Credo ist ja immer, in intakten Wäldern treten die praktisch nicht auf. Aber das kann ich gerne nochmal als eigene Folge thematisieren. Ist ein schöner Vorschlag. Vielen Dank. Frank, du hast eine Frage zu meinem neuen Buch Bakterien, die heimlichen Helden. Übrigens vielen Dank an alle, die es gekauft haben. Es ist ja echt ziemlich weit oben auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen. Das freut mich natürlich total. Das ist ja wie so eine Challenge, ne? Also das nur mal für euch. Also auch bei den Büchern, da gibt es ja so verschiedene, so ähnlich wie bei der Bundesliga im Sport. erste Bundesliga ist Hardcover, also mit diesem festen Umschlag, und dann gibt's Taschenbuch und dann gibt's Paperback. So, das spielt ein bisschen auf die Herstellungsqualität an. Aber die erste Bundesliga ist Hardcover. Wenn man sich in das Haifischbecken begibt, dann kämpft man sozusagen mit den ganz großen Titeln um die Platzierung. Wenn man es dann nach oben schafft, das ist schon, also ja, ist für mich ist total aufregend. Ne? Ich hatte ja schon etliche Bestseller, das erhöht aber den Druck. Das macht es nicht einfacher. Und von daher freue ich mich total. So, und du hast eine Frage zu dem Thema, also ich greife einfach aus deiner langen E-Mail mal einen raus. Welchen Vorteil hat eine Cyanobakterie in einer Baumzelle? Was bietet die Baumzelle ihr, was sie außerhalb des Baumes nicht finden würde? Also es ist relativ einfach. Bakterien haben es gerne feucht. Die brauchen eine feuchte Umgebung, die brauchen auch einen gewissen Schutz. Und in den Pflanzenzellen ist es schön feucht. Ne? Also Cyanobakterien machen ja die Photosynthese. Es sind ja im strengen Sinne nicht die Pflanzen selber, zumindest nicht alleine. Ne? Dazu brauchen sie diese Cyanobakterien. Und die sitzen da eben wie so in einer Art Raumschiff, geben dann Zucker ab und bekommen Schutz. Und zum Teil haben sie auch ein paar produktionstechnische Sachen abgegeben. Bestimmte Stoffe, die sie genetisch produzieren können, lassen sie von der Pflanzenzelle produzieren. Also es profitieren alle davon. Und du hast übrigens, weil bei Menschen ist es ja auch so, dass so ein bisschen zusammengefasst, es würde uns Menschen dann recht unschön auf mobile Därme reduzieren, deren Hauptaufgabe es ist, Nahrung für die Lebensgemeinschaft anzuschaffen. Der entscheidende Punkt ist, Mehrzeller, also wir auch, wir sind Bakterien. Das sind im Prinzip wie körpereigene Zellen, so sollte man das betrachten. Also Wissenschaft, moderne Biologie redet ja nicht mehr von Individuen. Also das ist ein Mensch, das ist ein Baum, sondern von Holobionten, also im Prinzip wandelnden Ökosystemen. Man hat das früher einfach zu grob vereinfacht auf eine Art. In Wirklichkeit ist es immer wie ein Planet, wo alle zusammenleben. Also aus dem Weltall betrachtet wäre die Erde ein Holobiont. Und auf der Erde betrachtet sind wir ein Holobiont und haben aber ein gemeinsames Bewusstsein. Macht das Verständnis nicht einfacher. Also wie können die alle zusammen sagen, das bin ich? Tja, das kann ich euch leider auch nicht beantworten. Die nächste E-Mail kommt von Gesa. Du warst in einem Park, nämlich in Straßburg am Wochenende und hast dort Weißstörche gesehen, die auch dort genistet haben und hast dort tote Storchenbabys gesehen, die auf dem Boden lagen und führst es unter Umständen auf die Tausenden von Krähen zurück. Und dann ist es die Frage, was passiert, was halte ich davon, wenn eine Vogelart so überhand nimmt? Also, zum einen können die Storchenbabys ja auch durch Wind aus dem Nest gefallen sein. Das haben wir hier auch schon mal gehabt. Dass von unserer Krähe Coco der Nachwuchs bei einem Junisturm aus dem Nest geblasen wurde. Und das zweite ist, wir bringen alles ins Ungleichgewicht und es gibt immer Arten, die profitieren davon. Der Weißstorch übrigens auch, der profitiert davon. Das ist ja eine Freilandart, die kommt in unseren heimischen Wäldern gar nicht vor von Natur aus. Da kommt der Schwarzstorch vor. Also der Weißstorch profitiert natürlich auch von Schutzbemühungen im Offenland, was es ja so großteils gar nicht gab. Und die Krähe eben auch. Und wir hauen dann auf die Arten drauf, die davon profitieren, denen es gut geht mit uns zusammen. Das muss man auch mal sagen. Es gibt Arten, die halten das aus, was wir mit denen machen. Und die vermehren sich und die werden dann zum Sündenbock gemacht. Also genau wie Stadttauben, genau wie Sperlinge. Sperlinge gehen jetzt ja auch zurück, also die Spatzen, früher total verhasst. Und ich bin immer der Meinung, wir müssen intakte, großflächige Ökosysteme wiederherstellen oder dort, wo sie noch da sind, erhalten. Also hier zum Beispiel bei uns in der Eifel spielen Krähen überhaupt keine Rolle. Also großflächig spielen hier überhaupt keine Rolle. Also bei uns sind genauso häufig oder selten wie alle anderen Vögel auch. Genauso wie zum Beispiel der Neuntöter. Das ist so ein Vogel, der spießt seine Beute auf Dornen auf. Sehen wir andauernd hier bei uns an der Pferdeweide und Krähen sehen wir auch ab und zu. Und wir sehen auch Kolkraben und wir sehen Elstern und wir sehen Kernbeißer zum Beispiel oder Buntspechte sehen wir auch ganz viele. Also hier ist es noch halbwegs intakt und dort, wo wir das kräftig aus dem Takt bringen, da gibt es wenige Arten, die es überhaupt aushalten und die Arten, die ganz selten sind, die werden dann halt vielleicht noch ein bisschen seltener. Also das ist ein Symptom unserer Umgestaltung und die Arten, die sagen, ja okay, kriegen wir hin, die werden dann zu Sündenböcken gemacht, würde ich nicht tun. Ja, dann habe ich von Hanna und Jon ein Bild bekommen. Ihr wart in einem Schmetterlingspark und da steht ein Bild, eine Schautafel über die rote Waldameise. Und deine Frage ist, ob der letzte Satz über Borkenkäfer so korrekt ist. Jetzt muss ich mal gucken, kenne ich den überhaupt? Warte mal. Also kann ich jetzt komischerweise nicht so gut lesen, aber was ich lesen kann, da stehen einige Sachen drin, die sind aus einem angestaubten Naturverständnis heraus anscheinend auf diese Tafel gekommen. Da steht zum Beispiel, die Bedeutung der Waldameisen für das ökologische Gleichgewicht ist beträchtlich. Sie sind nicht nur wichtige Schädlingsvertilger, sondern tragen durch ihren Nestbau auch zur Bodenlockerung bei, verbreiten Pflanzensamen, dienen Vögeln als Nahrung. Da musst du sagen, also Schädlingsbekämpfer, nein, es gibt in der Natur keine Schädlinge. Es gibt ganz viele Arten, die sind schädlich, immer nur aus der Sicht des Menschen. Und Borkenkäfer zum Beispiel, das sind Plantagenbegleiterscheinungen, dass sich solche Borkenkäfer, so ähnlich eben wie übrigens die Krähen, dann plötzlich breit machen in einer künstlichen Umgebung. Übrigens die rote Waldameise, die hier so schön propagiert wird, die gab es hier früher gar nicht. Das ist eine Plantagenfolgeart. Die ist an Fichtenwälder gebunden, vielleicht auch noch Kiefernwälder. Die braucht Nadeln. Es gibt schon heimische Ameisen, Holzameisen zum Beispiel. Aber diese rote Waldameise, die gab es hier früher überhaupt nicht. Ne? Und die erklärt man jetzt zur besonders schutzwürdigen Art. Übrigens auch als Waldpolizei. Ne? Wo man denkt, Leute, es gibt im Wald keine Polizei. Also schon gar nicht unter den Tieren. Also das ist so ein bisschen antiquierter Naturschutz, wo man einzelnen Arten Aufgaben zuweist. Gott sei Dank wissen diese Arten davon nichts. Ute, du hast mal wieder ein typisches Jagdfoto geschickt in der Lüneburger Heide. Und zwar ist da ein, sieht man schön, selbstgemachte Schranke aus Holz, die den Weg versperrt. Und da steht Achtung, Jagd. Und im Moment ist, was steht da noch? Also du hast dann hier eigentlich jeden Meter eine Selbstschussanlage erwartet, weil ihr trotzdem weitergegangen seid. Und da gibt es ein weiteres Schild, Ruhezone. Und da befindet sich ein Hochsitz, ganz typisch. Und deine Frage ist, sind Jäger schizophren? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber diese Schilder, das sind keine amtlichen Schilder. Da müsste ja draufstehen, von welcher Behörde die sind. Also da möchte jemand Freizeitsuchende von ihrem gesetzlich verbrieften Recht der freien Betretung ausschließen. Ne? Und das ist nicht in Ordnung. Ich würde sowas mal vielleicht beim Forstamt anzeigen. Ne? Das kann man ja mal machen, ne? Weil das ist meines Erachtens so nicht zulässig. Liebe Angelika, du schickst nochmal ein Bild zu einem Sandkiefernwald, der auf Binnendünen entstanden ist. Und da muss man immer sagen, ja, das mag es in Ausnahmefällen geben, weil ich immer sage, Kiefernwälder sind bei uns grundsätzlich nicht heimisch und das stimmt nach wie vor. Und dann müsste man mal schauen, das wird ja auf diesen Schildern auch, das kann ich jetzt leider auch nicht so gut lesen, aber häufig mitbeschrieben, dass das kulturhistorisch überlagert ist. Das müsste ja ansonsten ein Urwald sein, damit man sicher sein könnte, hier ist die Kiefer wirklich heimisch. Und Buchenwälder, das weiß man, machen auch auf Sandböden ganz tolle Ökosysteme, auch in Deutschland. Die können das. Also man sagt immer, die Baumart macht den Boden und nicht das Grundgestein. In gewissem Rahmen stimmt das, ne? Ein bisschen was spielt das Gestein schon auch eine Rolle. Aber diese Waldökosysteme schaffen sich ihre Voraussetzungen selber. Und da spielt das dann keine so große Rolle, ob das Sand ist oder Lehm oder was auch immer. Im gewissen Umfang, und der ist ziemlich groß, können das die heimischen Laubwälder schon sehr deutlich selber gestalten. Also von daher gehe ich mal fest davon aus, wenn man das zurückverfolgen würde über die letzten 2.000 bis 4.000 Jahre, dann würde man sehen, dass dort nicht durchgehend Kiefer bestanden hat. Sascha, du hast auch noch eine Frage. Du sagst, dass man in der modernen Forstwirtschaft inzwischen zu künstlich eingebrachten Pilzarten zurückgreifen will oder auf die zurückgreifen will, ob das wirklich förderlich ist. Also großflächig macht man das sicher nicht. Das mag hier und da mal versuchsmäßig passieren. B, gibt es so viele heimische Pilzarten und einen Großteil davon kennen wir überhaupt noch nicht, dass es meiner Meinung nach viel mehr Sinn machen würde, bevor man jetzt da rumfuscht und auch noch bei den Pilzen rummurkst, dass man doch dann besser mal aufhört, die Böden so kaputt zu machen. Denn darunter leiden die Pilze ja am meisten, wenn sie mit schweren Maschinen überfahren werden und dann keine Luft zum Atmen mehr kriegen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Nanette, du hast schon mal überlegt, die Waldführerausbildung zu machen hier an der Waldakademie und bist aber aus Rheinland-Pfalz und dort ist der Bildungsurlaub nur für berufsnahe zugelassen. Ja, das hängt ja auch immer ein bisschen von der Arbeitgeberin und Arbeitgeber ab, für was die Bildungsurlaub geben. Aber es gibt immerhin, ist das anerkannter Bildungsurlaub auch in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen übrigens auch und in vielen anderen Bundesländern. Aber du hast dann aber noch selber einen kleinen Wald, da kannst du ja auch Waldführung machen. Und da sind noch ein paar Fragen, zum Beispiel, wie man mit vom Borkenkäfer befallenen Bäumen umgehen soll. Entnehmen, stehen lassen? Also wenn es irgendwie geht, stehen lassen. Also wenn das nicht gerade an der befahrenen Straße, also öffentlicher Verkehr ist oder neben einem Wohngebäude oder so. Wenn es geht, stehen lassen. Der Wald braucht zur Erneuerung Biomasse und der braucht Schatten. Und die Fichte wird hier in den nächsten Jahren, das ist die Prognose, großflächig verschwinden. Das heißt, der Borkenkäfer wird da sowieso durchrauschen. Und ich würde sie im Zweifelsfall stehen lassen, sofern das Forstamt keinen Ärger macht, bei Frischbefall. Also wenn da Frischborkenkäfer drin sitzen, da müssen die Bäume noch leben. Dann ist man verpflichtet, die zu entrinden. Man kann sie ja trotzdem liegen lassen. Aber wenn die Rinde schon runterfällt, der Borkenkäfer ist raus. Der ist ja in der Rinde. Also wenn die Rinde runter ist, ist der raus. Und dann würde ich sie stehen lassen. Und den Wald sich selbst überlassen, das macht er am allerbesten, dass er sich dann regeneriert. Und zweite Frage, was halte ich von Mammutbäumen im Wald? Nichts. Das sind ökosystemfremde Arten, sowas von weit weg von unseren Arten, die Heimat für Insekten, Pilze, Bakterien, Vögel, Säugetiere und so weiter sind. Das würde ich nicht tun, das stresst das Ökosystem zusätzlich. Jasmin und Björn, ihr habt ein Foto geschickt und ihr wart im Schwarzwald unterwegs in der Nähe des Titisees. Euch ist es ein Baum aufgefallen, ein Nadelbaum, der Laubbaumblätter austreibt. Wie das denn möglich sei? Ja, das sieht man auf dem Bild eigentlich ganz schön. Es wächst dort, ich gucke mal gerade, was ist denn das? Ist das eine Erle? Das sind nur so kleine Blättchen, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Auf jeden Fall ist das ein separater Baum, der da in dem Nadelbaum hochwächst. Und weil die Rinde genauso aussieht wie von dem Nadelbaum, genau dieselben Flechtenarten, so sieht es zumindest aus, und Moose, auch von der Optik her sehr, sehr ähnlich, denkt man, Mensch, das ist doch auch ein Nadelbaum. Also die Rinde der Bäume erkennt man sehr häufig, übrigens trifft das auf sehr viele Wälder zu, die feucht sind, erkennt man die Rinde der Bäume, die eigentliche kaum noch. Und dann sehen die sich ähnlich, obwohl es verschiedene Baumarten sind. Also in dem Fall ist das Rätselslösung ganz einfach. Es sind zwei Bäume, die sehr eng ineinander wachsen und von dem Stamm her sehr, sehr ähnlich aussehen. Thomas, du hast keine Frage, sondern beschreibst einfach, dass du durch das Hören des Podcasts deinen Wald anders bewirtschaftest, wo zum Beispiel eine große Eiche steht mit ungefähr 60, 70 Zentimeter Brusthöhendurchmesser, die du ursprünglich fällen wolltest, jetzt stehen gelassen hast und eine Waldfläche ein bisschen vergrößert hast auf 1,2 Hektar und die sich frei entwickeln lässt und Totholz auch stehen lässt und es einfach mehr Arten werden. Und das wolltest du einfach mal sagen. Ja, danke schön. Das ist eine schöne, sehr, sehr schöne Rückmeldung. Claudia, du hast ein Thema, ein Vorschlagsthema für eine mögliche Podcast-Folge. Und zwar, jetzt gucke ich mal gerade, es geht um natürliche Feuchtbiotope im Wald, also Dendrothelme, das sind Baumhöhlen, wo Wasser drin steht, das sind so wie so Mini-Seen. Und du bist gerade in Costa Rica unterwegs, da findest du vielleicht auch Dinger. Ja, super spannend, bin ich aber kein Experte. Da müsste ich höchstens mal schauen, ob ich jemanden finde, der sich da auskennt. Yves, du hast eine Frage, wie ich den Podcast technisch mache. Ja, also ich kann es ja mal sagen. Du hast gefragt, genau, was ist das für ein Equipment? Also ich will jetzt keine Reklame machen, aber ich sag's einfach mal, ne? Spielt ja keine Rolle. Den Ton, also oder auch für die Kurzfolgen, nehme ich oft mein Handy, ist ein iPhone und ein Ansteckmikro von Shure, damit die Qualität gut ist, auch mit so einem Windpuschel, weil die Windgeräusche, die würden irre stören. Also da würdet ihr, glaube ich, genervt abschalten. Und fürs Filmen nutze ich so eine DJI-Action-Kamera mit so einem Ansteckmikro auf dem DJI, was für eine unfassbar gute Qualität hat und sehr, sehr klein ist. Hält Regen aus, kann ich gut in der Hand halten. Es gibt es auch von GoPro und von anderen Herstellern. Ne? Aber so ein Equipment nutze ich. Also schon gute Qualität, kann man in einer guten Auflösung machen und gleichzeitig alles wetterfest, damit es den Regen halt aushält. Und wenn ich draußen unterwegs bin, das habt ihr vielleicht schon ein paar Mal mitgekriegt, bei meinen unfreiwilligen Stürzen mache ich halt alles alleine. Ne? Wir haben auch noch ein Podcast-Studio in der Waldakademie. Da machen wir häufig Aufnahmen mit Gästen, die uns besuchen. Sina, du hast ein Foto mitgeschickt von, du wohnst in der Stadt, genau, ich gucke mal gerade. Ach, du hast auch schon mal das Bild geschickt mit den Hohltauben, das haben wir auch schon mal besprochen. Du wohnst also am Rand des Ruhrpotts in einer 30.000 Einwohnerstadt und fütterst gutes Taubenfutter mit den Stadttauben. Ja, und ich finde das schön. Stadttauben sind nochmal, es sind keine fliegenden Ratten, das ist ganz, ganz furchtbar. Es sind eben auch Tiere, die sich angepasst haben, entflogene Tiere, die sich mit Wildtauben teilweise auch gemischt haben. Und es kommen bei dir alle möglichen, aber auch Wildarten hin, Spatzen, Meisen, Rabenkrähen, Dohlen, Buntspecht und so weiter und so fort. Und du fütterst die ordentlich und würdest dir nochmal eine Folge wünschen zu artgerechtem Füttern. Hatten wir schon mal. Können wir aber auch nochmal auf dem Schirm halten, weil ich das furchtbar spannend finde. Ich mache das ja auch bei uns im Garten. Ne? Und es ist unfassbar, was für eine Freude man jeden Tag da mit nach Hause nimmt. Oder beziehungsweise hier, in dem Fall sind wir ja zu Hause. Also es ist morgens, abends, es ist so eine Riesenfreude, den Vögeln zuzuschauen. Und den Eichhörnchen übrigens, die ja davon auch profitieren. Yannick, du Kritik, also bedankt sich natürlich erstmal, das machen übrigens ganz viele von euch, dass sie sich für die Folgen bedanken und das lese ich mir schon genau durch. Ich wiederhole das hier bloß nicht immer, aber ich freue mich, muss ich echt sagen. Und ich freue mich aber auch über Kritik und du hast es ganz vorsichtig formuliert, du möchtest eine kleine Anmerkung machen zu den Folgen, in denen ich die Fragen der Hörer beantworte und du schreibst, ich empfinde deine Antworten manchmal als sehr kurz, in der Regel bei Themen, die du in der Vergangenheit schon ausführlich behandelt hast. Bei neuen Hörern könnte das aber möglicherweise zu dem Eindruck führen, dass du die Themen einfach abtust oder die Frage nicht ernst nimmst. Ja, das kann sein, es tut mir dann auch leid, wenn das so ist. Der Hintergrund ist eher ein anderer, dass ich mir aus den Antworten manchmal, die teilweise sehr lang sind, was rauspicke, weil wir sonst den Zeitrahmen sprengen. Und mein Anspruch ist es halt, lieber alle etwas knapper zu beantworten, als einige weniger ausführlich. Das ist halt, aber dabei gibt es halt immer irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen, Verluste. Und aber das ist der Grund, warum ich das so handhabe. Tim, du weist darauf hin, dass ob ich nochmal auf die verabschiedete Gesetzesnovelle zum Bundesjagdgesetz eingehen kann, also zum Thema Wolf. Wir haben gerade, das hat sich überschnitten, in der letzten Folge mit Karim, dem YouTube-Tierarzt, das Thema Jagd auch nochmal besprochen. Also das greife ich immer wieder auf. Da müssen wir nochmal ein bisschen Abstand lassen. Ne? Das Thema Wolf hat mir, glaube ich, jetzt insgesamt schon viermal sogar in unserem Podcast Folgen. Ne? Also das brennt mir auch auf der Seele. Von daher verstehe ich sehr, sehr gut. Haben wir immer wieder, verliere ich auch nicht aus den Augen und greife ich auch immer wieder auf, weil das eigentlich das ein typisches Fallbeispiel dafür ist, was im Umgang mit Wildtieren schiefläuft. Mareike, du hast ein Bild von einem Grabstein geschickt und fragst dich, was genau die Inschrift bedeutet, ob ich zu dem von dem genannten Herrn Karl von Hammerstein-Eckort, Oberforstmeister 1782 bis 1867, ob ich da was gehört habe. Nee, er schuf die Buchenhochwälder unseres Landes. Kann ich nichts zu sagen. Also wenn er sie geschaffen hat, dann müsste das ja eine Pflanzung sein. Es gibt auch Buchenplantagen. Ja, immer noch besser als Fichtenplantagen. Ansonsten könnte er sie erhalten haben. Das wäre natürlich sehr viel besser, aber ich kenne den leider nicht. Elena, du hast auch eine lange E-Mail geschrieben. Wirklich schöne Sachen auch, wie sehr dich der Podcast inspiriert und wie sehr du dich freust. Und möchtest uns bestärken, unsere Arbeit fortzusetzen und noch stärker vielleicht darauf zu konzentrieren, neue Wege aufzuzeigen, statt gegen Windmühlen zu kämpfen. Ich hoffe, dass wir beides tun. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass wir dem Wald sich selbst überlassen sollen, weil der das selber gut regelt, das ist halt ein sehr einfaches Rezept. Das kann man gar nicht in epischer Breite ausführen, außer im Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement. Aber wenn ich immer wieder darauf eingehe, habe ich übrigens im Endeffekt auch sogar schon gemacht. Deine E-Mail ist ja auch schon ein paar Tage alt. In der vorletzten Folge über Zuversicht. Da spielt das auch eine ganz große Rolle. Also vielen Dank nochmal für deine Anregung. Rita, du hast den Podcast letztes Jahr entdeckt und seitdem komplett, wie du schreibst, durchsuchtet. Auch schön und dabei wahnsinnig viel gelernt hast. Und hast ein nicht so prickelndes Erlebnis. Hast auch ein Foto mitgeschickt von einem Kahlschlag im Höllental in Baden-Württemberg und es war zu der Tageszeit schon, unterwegs war es schon ordentlich aufgeheizt und im Schatten fandst du das potenzielle Gehölz, was zur Aufforstung bereitgestellt war und du warst fassungslos. Das ist anscheinend eine Fläche von Forst BW, wie du schreibst. Und was sieht man in diesen Saatpöttchen? Lauter kleine Lärchen. Also Leute, ach, das Thema hatten wir ja schon häufiger. Eine Hochgebirgsbaumart, die es sehr feucht und kalt braucht, die ist in Zeiten des Klimawandels in tieferen Lagen auf aufgeheizten Kahlschlägen natürlich völlig fehl am Platz. Aber das hat Forst BW, falls sie dafür verantwortlich sind, anscheinend immer noch nicht so ganz verstanden. Stefan, du hast wie viele andere dich auch bedankt und hast einen Artikel des französischen Le Monde Diplomatique geschickt. Da geht es um einen alten Wald, der schon vor 150 Jahren unter Schutz gestellt wurde und an dem man sehr schön sieht, auch in Frankreich, wie artenreich er ist und wie resilient in Bezug auf die Klimakrise. Also man sieht sehr schön, dass das mittlerweile überall global in der Presse aufgegriffen wird, das Thema, und das völlig klar ist, man muss die Natur selber machen lassen. Sascha, also diesmal ein anderer, nämlich aus Oldenburg, du fragst, frisch abgeschnittene Triebe von Brombeerblätter verfärben sich am Schnitt recht schnell schwarz. Welche Stoffe das sind, das weiß ich leider auch nicht. Also da bin ich überfragt, welche Stoffe die am Rand.
Werbung.
Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch. Denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netzqualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Schwarz färben. Und die zweite Frage ist, du wunderst dich immer, warum die Douglasie weiterhin angepflanzt wird, obwohl es genügend Gründe dagegen gibt und sie bei uns nicht gut zurechtkommt. Ist es bei den Försern nicht bekannt, dass es eine schlechte Idee ist? Oder bringen sie trotzdem genug Gewinn ein? Nee, also ich glaube, es ist einfach immer noch nicht bekannt. Obwohl es im Klimawandel die dritthäufigst betroffene Baumart von Absterbeprozessen ist, also nach Fichte und Kiefer folgt direkt die Douglasie. Ich sehe es übrigens hier auch bei unserem Haus. Haben wir ein paar alte Douglasien. Unter den 80 alten Bäumen sind halt auch ein paar davon dabei und die sehen nicht gut aus. Also die vertragen die Hitze und Trockenheit nicht. Es sind halt Kaltregenwaldbaumarten und das kann man auch nachlesen. Mittlerweile sagen übrigens selbst traditionelle, also konservative Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Douglasie hat hier keine Chance. Aber das, bis sich das rumgesprochen hat in Verwaltung, kann das manchmal ein bisschen dauern. Lukas, du hast ein interessantes Foto mitgeschickt und zwar von Eichen mit Wurzelschnitt und ohne Wurzelschnitt, also gepflanzt und gesät. Und man sieht sehr junge Eichen, kleine Eichen, vielleicht 5 bis 10 cm hoch. Die haben ein riesiges Wurzelsystem und daneben aufgeklebt auf den Karton gepflanzte Eichen. Die sind vielleicht 1/2 Meter hoch und haben ein mickriges kleines Wurzelsystem. Und da sieht man die natürlich gewachsenen, obwohl sie noch viel kleiner sind, dringen viel tiefer und weiter in den Boden ein als die gepflanzten. Und du stellst die, in Klammern ironische Frage, welcher Baum die nächste Dürreperiode übersteht und alle darauf folgenden eben auch besser. Ja, es sind natürlich die aus Saat, also natürlich gewachsenen. Und daran sieht man, man kann klimaresiliente Wälder nicht pflanzen. Beate, du stellst eine interessante Frage, dass du gehört hast, dass es Pflanzen gibt, die so riechen, als ob jemand kifft. Du hättest dich schon gewundert, denn wer würde bei Tag und Nacht schon da kiffen bei euch? Und das wäre bei dir so unangenehm, dass du Fenster und Balkontür schließen musst. Also ich weiß es leider nicht, aber vielleicht weiß es jemand von euch. Dann könntet ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Schreibt das nochmal in die Kommentare, dann können es nämlich alle anderen direkt mitlesen. Welche Pflanzen riechen bei Tag und Nacht so, als ob jemand kifft? Ich weiß es nicht. Felix, du fragst nach einem Studiengang, also dir geht es um Wald als Ökosystem, weniger um Holznutzung und dich würde interessieren, für jemanden mit genau diesem Interesse an Wald als Ökosystem, würdest du eher einen spezialisierten Weg wie sozial-ökologisches Waldmanagement empfehlen oder eher einen breiteren Zugang wie Geoökologie mit späterer Vertiefung Richtung Wald? Und wo würdest du den größten Unterschied zwischen diesen Wegen sehen? Naja, sozial-ökologisches Waldmanagement macht ja genau das, was dich interessiert, den Wald als Ökosystem zu sehen, zu dem übrigens auch der Mensch gehört. Und wenn du irgendwo was mit Wald möchtest, dann würde ich es direkt richtig studieren und nicht Geoökologie. Denn da spielt der Wald ja nicht die präsente Rolle wie in einem anderen Studiengang. Und es ist so schon kompliziert genug, wie dir die Studierenden aus diesem Studiengang sicher, die treffe ich übrigens heute Abend wieder, sicher sagen können, es ist so schon anstrengend genug. Und es gibt selbst in den 6 Semestern Bachelorstudiengang so viel zu lernen. Also wenn man da die Zeit auf andere Themenfelder ausweiten würde, würde man zu wenig über den Wald lernen. Also deswegen, ich würde den Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement empfehlen. Nils, du schreibst, dass in deiner Verkehrsplaner-Bubble gerade das Thema Landesforstgesetz NRW umgeht, denn da stehen Einschränkungen für den Radverkehr im Wald zur Debatte. Und für dich wirkt das wie der Versuch, Mountainbiker loszuwerden. Kann man hier und da nachvollziehen, schreibst du auch. Also das finde ich nicht okay. Also sollen enge Grenzen gezogen werden, also 3,50 Meter breite Wege und damit viele Wegeverbindungen abgeschnitten werden. Naja, also das sind häufig, haben wir zumindest beim Bundeswaldgesetz sogar gehabt, Privatwaldbesitzende, die möchten am liebsten gar keine Menschen im Wald haben. Ne? Die möchten euch da raus haben. Da musst du sagen, hey, Sozialverbindung des Eigentums, Wald ist für alle da. Und ne, genauso wie man die Luft nicht verpesten darf, die gehört ja auch allen, oder das Grundwasser nicht verseuchen darf, gehört auch allen. Auch auf dem eigenen Grundstück übrigens nicht, ne, ist auch verboten. Genauso gibt es ein freies Betretungsrecht, weil das für die Menschen wichtig ist. Und das möchte man da einschränken, weil so ist der Mensch anscheinend gestrickt. Das ist mein Revier, hier möchte ich niemand haben. Also das hört sich nicht gut an und ich äußere mich auch immer, wenn ich dazu gefragt werde, vehement gegen weitere Einschränkungen. Michael, du hast auch eine schöne E-Mail geschrieben. Also erstmal beschreibst du den Podcast nochmal und wie oft du den hörst, freut mich wirklich total. Und hast auch 2 Bilder mitgeschickt. Also übrigens traust du auch dem alten Intro nochmal hinterher, aber allmählich hast du dich auf das neue Intro eingeschossen. Sehr schön. Und hast ein Foto mitgeschickt, wo aus einem Baum, ich gucke mal gerade, was ist es denn für einer? Kann ich das hier erkennen? Sieht aus wie eine Esche, ne? Ja, aus der Entfernung. Und aus dem Astloch ist ein Holunder gewachsen, das hast du noch nicht gesehen. Ja, das habe ich aber, ich habe es tatsächlich schon öfter gesehen, seltener aus Astlöchern, aber mehr in Astgabeln. Also wenn ich zum Beispiel hier bei uns aus dem Fenster schaue, sehe ich eine ähnliche Konstellation. Das ist eine Kiefer, die ist V-förmig, direkt am Boden schon gewachsen, also ein Tiefzwiesel sozusagen. Und in diesem Spalt in der Mitte wächst eine 50-jährige Kiefer, die noch keinen Meter hoch ist. Also 2 völlig verschiedene Baumarten. Und die Fichte wächst in der Kiefer. Also das gibt es immer mal wieder. Nicht besonders häufig, aber es kommt vor und finde ich auch ganz witzig. Sophie und Angelika, ihr habt Fragen. Also deine Tochter, die 7 Jahre alt ist und du bist ein wenig älter. Ihr würdet gerne, oder Sophie würde gerne wissen, wie der Zucker der Bäume, den ich als Süßigkeit beschreibe, schmeckt. Ist er tatsächlich süß? Ja. Ganz besonders gut kann man das übrigens sehen bei Ahornzuckersirup. Ahornsirup. Da wird das ja eingedickt und dadurch ist es noch viel, viel süßer als von Natur aus. Also grundsätzlich ist Zucker überall drin in diesem Baumsaft, der vor allem der im Frühjahr nach oben gepumpt wird. Manche Leute sagen, schmeckt total süß. Ich würde sagen, für mich schmeckt dieser nicht eingedickte Saft bei normalen Bäumen nicht süß, aber beim Zuckerahorn sicher. Und wenn der noch eingedampft ist, nochmal ganz stark. Also schmeckt tatsächlich wirklich süß. Und die Frage ist, kommt der Zucker tatsächlich in Form einer Flüssigkeit vor? Ja, also er ist sehr verdünnt. Also es ist fast wie Wasser. Also dass man schmeckt es ja fast nicht raus. Also es sind wirklich, wirklich wenig. Und die Frage ist, hat jeder Baum einen individuellen Zuckersaft? Sicher, weil da auch andere Stoffe mit drin sind. Ne? Und ob Harz etwas anderes ist? Ja, Harz ist es ist so ein bisschen was wie Baumblut. Also nicht ganz dasselbe, aber es dient dem Wundverschluss, vor allem bei Nadelbäumen. Ne? Also bei Nadelbäumen, die dann damit Rindenverletzungen zukleben und abdichten. Ne? Und da sind auch antibiotische Stoffe drin. Also ja, aber man kann es am ehesten mit Blut vergleichen, was dann verkrustet und auch Wunden verschließt mit dieser Kruste. Und es würde euch noch interessieren, ob ich mal zu einer Lesung im Wald nach Österreich komme. Also ob es im Wald ist, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ob ich zu der Buch Wien kommen kann. Das ist mal gerade noch eine Terminplanung, weiß ich nicht genau, ob das klappt. Ich meine, ich war natürlich schon mal in Österreich, auch zur Lesung, aber ich versuche es dieses Jahr noch hinzukriegen. Das erfahrt ihr dann aber auf den Seiten zum Beispiel vom Pieper Verlag. Da ist das ja meine verlagstechnische Heimat. So, Kendra, du hast eine Frage zu dem Brand am Saurüsselkopf in Ruhpolding in Bayern. Da war ja in den Nachrichten der erste Waldbrand der Saison und ganz dramatisch, ja, kann man so sagen. Und jetzt gucke ich mal gerade, der soll also, glaube ich, wieder aufgeforstet werden, oder? Ich muss mal schauen. Jetzt muss ich gerade gucken, was in der E-Mail noch alles steht. Genau, anscheinend soll es wieder aufgeforstet werden, wo man der Natur nicht seinen freien Lauf lässt und das einfach dokumentiert. Genau, das, also nach Waldbrand regeneriert sich der Wald auch wahnsinnig schnell und man muss es nicht forcieren und selber wieder bewalden. Du hast zum Beispiel auch die Frage, glaube ich, gehabt, zu welcher natürlichen Grenze Fichten wachsen. Der Saurüsselkopf ist 1270 Meter hoch. Also es kommt immer darauf an, wie steil es ist. Aber grundsätzlich geht Buche in den Alpen bis 1800 Meter. Und so ab einer gewissen Höhenlage, ich sag mal so 1000, 1200 Meter, da kann dann schon auch mal natürlich die Fichte mit reinkommen. Ne? Und je höher es geht, desto mehr Fichte, also Weißtanne sowieso, auch Bergahorn, und desto mehr Fichte taucht auf und in Hochlagen dann, ich sag mal, 1500, 2000 Meter, da ist natürlich dann teilweise auch nur noch Fichte oder es ist Zirbelkiefer mit drin. Die Weißtanne geht auch sehr, sehr hoch, aber dann kann es auch in einen mehr oder weniger reinen Nadelwald übergehen. Wobei, habe ich so noch nicht gesehen. Es ist doch immer noch Vogelbeere mit drin und so. Ja, aber so viel dazu. Also reine Fichtenwälder weisen fast immer auf menschlichen Einfluss hin. Und dieser Saurüsselkopf, 1270 Meter, das sollte selbst die Buche noch schaffen. Michael, du hast noch mal eine Bemerkung zur Wurzelfolge. Also, die ich erwähnt habe, wenn man Wurzeln kappt, wachsen die nur noch flach. Und dass das offensichtlich, finde ich, ein interessanter Aspekt bei der Bonsai-Zucht so gemacht wird. Da, weil du es mal überlegt hattest, sich damit zu beschäftigen, hast es aber doch nicht gemacht, dass man da auch die Zentralwurzel kappt. Und das, die werden ja in so flachen Schalen gehalten, um genau das zu ermöglichen. Und dass man das eben schon seit Jahrhunderten so macht, wahrscheinlich, also du hast auch keine Erklärung gefunden, warum die Bäume das machen, aber dass sie das machen, das wird bei der Bonsai-Herstellung auch genau so berücksichtigt und verwendet. Ja, interessant, wusste ich auch noch nicht. Thomas, du hast eine Frage zur Montabaurer Höhe. Da gibt es mitten im Wald das ehemalige NATO-Munitionsdepot und das ist heute ein Naturschutzgebiet. Übrigens interessant, ne? Viele Truppenübungsplätze sind zum Beispiel Nationalparks geworden. Hainich, ne, in Thüringen oder Nationalpark Eifel, da gibt es eine ganze Reihe, wo man das dann nutzt. Ne. Anschließend super, weil es eben schon seit vielen Jahrzehnten nicht zugänglich war. Also ist eine schöne Wandlung. Und da ist mittendrin eine Magerwiese und die wird mit großem Aufwand erhalten. Da wurden zum Beispiel aktuell von Hand Lupinen ausgegraben. Gut, das ist nicht heimische Art. Die hat ja so Knöllchenbakterien, die den Boden mit Stickstoff anreichern. Und die Frage ist es wirklich ökologisch sinnvoll, im Wald solche Wiesen zu erhalten oder wäre es besser, den naturfreien Lauf zu lassen? Ja, Thomas, ich glaube, du kennst meine Antwort schon, naturfreien Lauf lassen. Also wenn wir Schutz machen, kann man keine Wiesen erhalten. Wiesen, Magerwiesen, die haben ihre Berechtigung, aber bitte sehr gerne in der extensiven Landwirtschaftsflur. Da sind diese Arten, kulturfolgenden Arten zu Hause, da kann man sie auch fördern. Die Landwirtschaft kriegt ja nun wirklich mehr als genug Fördergelder und sollte dafür auch mehr ökologische Dienstleistungen bringen, zum Beispiel eine schonende Nutzung der Fläche und dann stellen sich diese Arten dort ein, aber nicht im Wald, denn Wald hieße Natur und wenn ich dort Landwirtschaft betreibe mit Magerwiesen, das ist ja letztendlich nichts anderes, dann ist das genau das Gegenteil von freier Entfaltung. Also Magerwiesen in die Landwirtschaftsfläche, in die schonende Bewirtschaftung integrieren und im Wald selber den Bäumen das Ruder überlassen. Sabine, du hast noch eine Frage zum Wolf. Das ist bei euch in der Grafschaft Bentheim sehr aktuell. Ein oder mehrere Wölfe haben in eurer Region in einer Nacht 60 Schafe gerissen und 100 weitere verletzt. Das hört sich ja schon hart an. Oder so von so Riesenfällen kenne ich ehrlich gesagt gar nichts, aber kann ja alles passieren. Und deine Meinung ist, dass der Wolf in die Natur gehört. Die Frage ist halt, wie sind die Wölfe in den 90er Jahren überhaupt nach Deutschland zurückgekehrt, auf natürliche Weise oder durch den Eingriff des Menschen? Also Wolfsgegner behaupten immer wieder, die Wölfe wären ausgesetzt worden. Das ist falsch, falsch, falsch. Das ist übrigens sogar verboten. Diese Wölfe haben sich, das kann man ja auch über die Gene nachweisen, ausgebreitet. In der Regel von Polen aus, eine Flachlandpopulation, ein Teil aber auch von den Alpen raus, über Italien, Frankreich, nach Deutschland eingewandert. Kann man genetisch auch alles gut nachweisen. Die breiten sich also selber aus. Die setzt kein Mensch aus. Das wird aber immer wieder behauptet. Warum? Weil man dann sagen kann, das ist ja alles illegal, das ist ja gar nicht natürlich. Doch, Es ist natürlich, der Wolf ist von ganz alleine zurückgekommen. Übrigens nehmen die Wolfsrisse in der Regel ab, wenn sich ein festes Rudel etabliert. Deswegen ist es sehr, sehr ungünstig, was neuerdings erlaubt ist, dass um solche Risse herum im großen Umkreis alle Wölfe geschossen werden dürfen über einen bestimmten Zeitraum. Damit heizt man, da gibt es ja Statistiken dazu, die Zahl der Risse an, weil diese Wölfe, ne, die werden ja quasi vereinzelt, einige werden überleben und jagen dann alleine auf sich gestellt. Vielleicht sind das auch Jungwölfe, die noch nicht viel Erfahrung haben, die vergreifen sich dann eher an Haustieren. Anscheinend schmecken die denen auch gar nicht. Ne, also wenn man sich die Statistiken ansieht, was die fressen, Deutschland, wir haben ja in Deutschland ein großes Übergewicht an Haustieren, auch draußen auf den Wiesen, ne, im Gegensatz zu den Wildtieren. Und trotzdem ist die überwältigende Anzahl der Risse sind Wildtierrisse. Also Rehe, gefolgt von Wildschweinen und Hirschen und Hasen, auch Füchse, alles Mögliche. Und ganz klein bisschen auch Haustiere in Bezug auf die Gesamtbeute, also verschwinden kriegen. Und das sind dann häufig solche Fälle von Einzeltieren, die durch Wilderei oder jetzt aktuell auch durch legale Abschüsse so drauf sind, dass sie sagen, ich kriege hier einfach nichts mehr ohne Rudel. Dann nehme ich halt zur Not auch diese Schafe, die mir eigentlich gar nicht schmecken. Lina, während du das schreibst, bist du gerade im Neugrad, Vogelsang in der Eifel, also beim Nationalpark dort, hast das Buch Waldgeheimnisse der Waldakademie aufgeschlagen da und sagst, wow, das ist ja hier alles toll, was sich da in der Natur bei dir vor Ort tut. Das freut mich also sehr, was also ganz in der Nähe und hast noch eine Frage, das ist aber bei dir in der Heimat entstanden, das Bild, da hängt was am Baum, das ist ein Stück Regenrohr mit Löchern drin. Das ist ziemlich sicher eine Wildschweinfütterung, die ist glaube ich noch nicht mal legal. Da sind also Maiskörner drin und die Wildschweine lernen, wenn die dagegen dengeln, dann fallen da Maiskörner raus und du musst mal gucken, irgendwo steht da ein Hochsitz, das kann auch ein kleiner getarnter Sitzschirm sein, manchmal ist es auch nur ein umgelegter Baumstamm, auf dem dann ein Jäger oder eine Jägerin sitzt und die Wildschweine dort beim Fressen schießt. Also das ist eine Wildschweinfütterung, die also müssen wir mich schwer vertun, ob das in Hessen noch zulässig ist, wo Wildschweine möglicherweise eben illegal gefüttert werden. Dominik, du schaust, ich gucke mal gerade in die E-Mail rein. Da ging es um den Waldzustandsbericht. Und jetzt gucke ich mal gerade. Genau, du beschreibst, dass laut Waldzustandsbericht die Kronverlichtung bei der Buche zurückgegangen ist, weil gleichzeitig auch die Fruchtbildung zurückgegangen ist. Genau das hatte ich beschrieben. Ne? Wenn es keine Fruchtbildung gibt, also wenn mehr Platz an den Zweigen ist, dann gibt es auch mehr Blätter. Und dann sehen die Kronen nicht so verlichtet aus. Also dass die Verlichtung der Buche oft gar nichts mit ihrem Zustand zu tun hat. Und deine Frage ist, ist denn in diesem Zusammenhang dann nicht der Rückgang der Fruchtbildung unabhängig von der zurückgegangenen Verlichtung tatsächlich ein negatives Zeichen? Nein. Buche blüht aussetzend wie die allermeisten Baumarten im Wald. Also die meisten Baumarten blühen gar nicht jedes Jahr. Also die Eiche nicht, die Buche nicht. Warum? Erstmal kostet das sehr viel Kraft. Ne? Sehr viel Kraft. Das sieht man daran, dass das hat uns hier unser Zuhörer Professor Michael Weiß, ein Mykologe, Pilzforscher, erklärt, dass die Buchen dann auch keine Kraft haben, ihre Pilze vernünftig mitzuernähren und dass die Pilze dann in dem Jahr kaum Fruchtkörper bilden. Und also das ist normal, ne? Das kostet viel Kraft, deswegen macht man das nicht jedes Jahr. Und wenn man es nicht jedes Jahr macht, wird man auch die Wildtiere los, die davon abhängen. Die will man ja gar nicht haben als Buche. Ne? Man möchte keine Rehe, keine Wildschweine haben, die die Bucheckern auffressen. Die sollen ja Bäume werden. Und deswegen blüht man eben nicht jedes Jahr, damit die sich nicht drauf einstellen können. Also das ist ganz normal, dass sie nicht jedes Jahr blühen. Jetzt sagt man, na Moment, aber Fichten und Kiefern blühen doch hier jedes Jahr. Das machen sie aber nicht in ihrer arktischen Heimat. Da blühen die teilweise nur alle 15 Jahre. Die werden hier quasi vollgestopft mit Zucker. Die sind ja weit südlich ihres natürlichen Verbreitungsgebiets oder in viel tieferen Lagen als von Natur aus. Viel längere Vegetationsperiode, viel mehr Zuckerbildung möglich und dann können die tatsächlich jedes Jahr blühen. Also man kann nicht daraus schließen, dass Bäume, die jedes Jahr blühen, dass das normal wäre, sondern man muss schauen, sind die in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet und dann machen die das häufig nicht. Also die Buche macht es nicht, die Eiche macht es nicht, die Kiefer macht es nicht, die Fichte macht es nicht. Viele Baumarten blühen nicht jedes Jahr. Dirk, du würdest dich über eine Folge freuen zum Thema Erstaufforstung. Ja, das ist eine gute Anregung. Das könnte ich tatsächlich mal machen, weil ich sowas schon mal selber gemacht habe. Ja, werde ich mal auch, weil das ist gar nicht weit weg von hier. Da ist eine Fläche, da muss ich mich mal reinstellen und dann erzähle ich euch mal, was da gelaufen ist. Sehr schön. Ist notiert. Muss ich aber wirklich gleich notieren. Ich schreibe es mal auf hier. Ihr habt ja ganz viele Anregungen. Und Folge erst auf Forster. Ja, ist notiert. Auch die, eure anderen Sachen sind abgespeichert, aber das mache ich deswegen, weil das sich für relativ bald eignet. Da muss ich mich mal aufs Rädchen schwingen und zu dieser Fläche rüberfahren und drehe da mal ein Video für euch. Ulrike, du schreibst eine lange E-Mail über wirklich unschöne Sachen, was bei euch im Wald passiert, zum Beispiel, dass da mitten in der Brutzeit durchforstet wird. Und die Frage ist, was könnt ihr da machen? Ihr könnt da nichts machen. Übrigens, selbst wenn da tote Küken in Spechthöhlen drin sind, also von Bäumen, die gefällt werden, das ist bei der normalen Forstwirtschaft alles unproblematisch. Also selbst wenn ihr es anzeigt, das bringt tatsächlich nichts. Also dann müsste man die Gesetze ändern. Ähnliches schreibst du über Harvester-Einsätze. Also die ganze Respektlosigkeit gegenüber der Natur tut dir weh. In der Landwirtschaft übrigens ähnlich. Also und Wunddrainagen gebuddelt, Grundwasserbrunnen gebuddelt von der Landwirtschaft. Also Landwirtschaft darf leider sehr, sehr viel, ne, darf ja auch bauen im Außenbereich, was andere Leute nicht dürfen. Wenn man wirklich sagen muss, ja, also ich persönlich finde das auch alles nicht so fein. Du dankst nochmal für den Podcast und den Mut, nicht aufzugeben. Ja, das tun wir auch nicht und das tue auch ich nicht, weil sich vieles zum Besseren wandelt. Ne? Das kriegen leider nicht alle mit, aber in der vorletzten Folge haben wir das ja mal gemacht, habe ich da schon mal einige Sachen zumindest zusammengefasst, dass man sieht, es lohnt sich dran zu bleiben und versprochen, ich bleibe dran. Paula, du greifst meine Anregung auf, wie man denn einen stillgelegten Wald besser nennen könnte, ne? Weil stillgelegt, es wird ja, redet ja alle Welt davon, wenn man Wald schützen will, dann wird der stillgelegt und das ist ein fieser Begriff, weil der ist ja nicht still. Still sind da die Motorsägen. Ne? Also das ist ein motorsägenfreier Wald, ein harvesterfreier Wald. Aber ansonsten, ihr könnt da pfeifen, ihr könnt da singen und die Vögel können das übrigens auch. Und ich habe nach besseren Begriffen gesucht. Du hast ein paar vorgeschlagen. Self-Work-Wald, ja, das wäre eine Möglichkeit. Ist halt ein kleiner Zungenbrecher fast. Umgestellt auf Naturwirtschaft, ja, weil du schreibst in Klammern, Menschen mögen den Begriff Wirtschaft, da tut sich was, nur arbeitet hier die Natur. Wald in Eigenverantwortung, ja, wäre auch eine Möglichkeit. Und als Abkürzung, Wald in Eigenverantwortung für die Gesellschaft, WEG. So, das waren schon mal deine Vorschläge, vielleicht habt ihr anderen ja auch noch ein paar. Ja, so ein griffiger, also was ich zum Beispiel schön finde, dass sich der Begriff Natur, der ist ja ausgelutscht, abgegriffen, was ist Natur? Für manche Leute sind Weinberge, die mit Hubschrauber gespritzt werden, Natur oder auch Rapsfelder. Ne? Das ist Natur für manche Leute. Kann es ja auch, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber der bessere und emotionaler, sauber, gut besetzte Begriff ist Wildnis. Wildnis ist tatsächlich auch ein wissenschaftlicher Begriff. Das heißt, da kann sich Natur frei entfalten ohne aktives Management. Also da darf keiner irgendetwas planen, machen, lenken. Und Wildnis ist gleichzeitig was Romantisches. Also Naturschutz durch Wildnis zu ersetzen, Naturschutz, so wie das wäre zum Beispiel schon mal was. Und so etwas bräuchten wir eben für stillgelegten Wald auch. Das ist ja auch Wildnis. Also stillgelegter Wald ist Wildnis. Aber Wildnis kann natürlich auch Meer sein. Wildnis kann Moor sein. Das kann alles sein. Und für Wald, da bräuchte es auch noch einen schönen Begriff. Also vielen Dank schon mal für die ersten Vorschläge. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr. Und damit sind wir auch durch mit unserer diesmaligen Podcast-Folge und euren Zuschriften. Es waren wieder einige, wie ihr gemerkt habt. Meine Stimme ist schon ein bisschen rau. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich bin ja dieses Jahr auch noch in verschiedenen Städten unterwegs zu meinem neuen Bakterien, die heimlichen Heldenbuch. Vielleicht sehen wir uns ja auch. Ich überlege gerade in Berlin. Wann bin ich denn da? Da ist möglicherweise, da muss man gucken, das beißt sich mit der Ausstrahlung. Das ist der 11. Juni. Das ist dann wahrscheinlich gerade schon vorbei. Ich bin noch in Leipzig, ich bin in Göttingen, ich bin in Oberhausen, im Gasometer. Was haben wir da noch zu bieten? Also es kommt noch einiges. Stuttgart, genau, Freiburg bin ich noch. Oh, da kommen noch einige dazu. Frankfurter Buchmesse und so weiter und so fort. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, dass wir uns auch persönlich treffen und natürlich in der Waldakademie. Und nochmal, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich bin fast jedes Wochenende im Café Blattwerk und esse dort meine Waffel. Und wenn ihr mich ansprechen mögt, weil ihr zum Beispiel noch so eine Frage habt, macht das ruhig. Ich bin ja nicht da, weil ich meine Ruhe haben will, sondern weil ich das genieße. Das ist eine tolle Community. Da finden Seminare statt und alles. Und da kommen auch Leute einfach mit dem Rad oder mit dem Auto oder wie auch immer zu uns hin. Und man tauscht sich aus. Und das könnt ihr gerne machen. Also traut euch ruhig, mich anzusprechen. Wenn ihr mich irgendwo, also sei das in irgendeiner Stadt oder eben in der Waldakademie im Café, sagt, sprecht mich einfach an. Also ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen. Ich freue mich übrigens, wenn wir auch hier so miteinander sprechen, über die E-Mails, uns austauschen. Das ist Netzwerken. Und das gibt auch Zuversicht, finde ich total wichtig, weil wir sind zusammen wirklich viele. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, ich glaube, dass wir die kritische Masse, die sozial notwendig ist, um in der Gesellschaft eine Lawine in Gang zu setzen, dass wir die, vielleicht haben wir es schon erreicht, vielleicht sind wir knapp davor, aber wenn wir es haben, dann rauscht hier eine positive Lawine durch. Darauf setze ich ganz, ganz stark. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, lasst uns die Lawine sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.
Werbung. Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast, Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.